Ja, wir sind jetzt in der vierten Woche der Fragestellung, wie ist eigentlich die Liebe Gottes? Wie ist Gott? Wie ist sein Herz? Wie ist seine Gesinnung? Wie ist sein Wesen? Und was bewegt ihn? Was bewegt das Herz Gottes für uns Menschen? Letzte Woche haben wir dann mit Lukas 15 angefangen. Lukas 15, eine ganz interessante Situation. Das Kapitel beginnt damit, dass zwei Personengruppen um Jesus sich befinden. Das sind die sogenannten Sünder. Das waren die Leute, die am Rande der Gesellschaft damals gelebt haben. Und dann gibt's die Frommen. Und diese beiden sind bei Jesus. Und interessant, dass die Sünder, die Leute, die nicht ins Konzept passen, dass die sich so wohlfühlen bei Jesus, dass der Bibeltext sagt, die kamen immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und man könnte ja eigentlich denken, wenn so viele Leute kommen, die mit Gott nichts am Hut haben und sich bei ihm wohlfühlen, dass die Frommen dann begeistert sind. Sagen, ja, super, klasse, dass Jesus so eine Anziehungskraft entwickelt. Aber genau das Gegenteil passiert. Die Frommen sind verärgert, die sind verschnupft, denen gefällt es überhaupt nicht, was da läuft. Und nur an drei Stellen wird die Vokabel gebraucht, die auch hier gebraucht wird. Und die frommen Leute murrten, dass Jesus mit diesen Sündern zusammen gegessen hat, was tiefster Ausdruck von Akzeptanz und Wertschätzung ist, die Jesus diesen Leuten gegenüber zum Ausdruck bringt. Und während die frommen Leute, die Christen, die Kirchgänger, die Bibelleser so verärgert sind, gibt er ihnen eine Antwort. Und in unserer Kultur wäre es so, dass man so eine 5-Punkte-Antwort geben würde und mal so ganz knapp erklärt, was hier eigentlich Fakt ist und warum das jetzt so sein muss. Jesus in einer anderen Kultur erzählt ihnen drei Geschichten, drei Gleichnisse, drei Geschichten, mit denen er ihnen, den Pharisäern, den frommen Leuten Antwort gibt. Und die drei Gleichnisse, die wir beim letzten Mal, die ersten beiden schon betrachtet haben, diese drei Gleichnisse sind Antworten an die Pharisäer, an die Frommen. Also so wird auch die Predigt heute sich zuerst an die Leute richten, die fromm sind. Ich weiß nicht, ob ihr sagen würdet, ich bin fromm oder ich bin Christ, ich bin Gläubiger. Ne? Vielleicht hast du einen Gläubiger, aber weißt nicht, ob du einer bist. Und wenn du irgendwie zu der Gruppe gehörst, dann bist du die Zielgruppe der Predigt. Und ich find's klasse, dass wir hier immer eine Menge Leute auch dabei haben, die sagen würden, ich weiß noch nicht so genau, wo ich stehe. Aber für euch ist die Predigt ideal, um mal reinzuhören, wo die Probleme der Frommen liegen und wie Jesus Christus das Thema aufgreift. Also er erzählt drei Geschichten, wie das im Orient üblich ist. Da gibt man keine spontanen Punkteantworten, sondern erzählt Geschichten. Und Jesus hat eine interessante Steigerung in den Geschichten. Da ist die Quote zuerst 100 zu 1. 100 Schafe, 1 geht verloren. Dann 10 zu 1. 10 Geldstücke, 1 geht verloren. Und dann 2 zu 1. 2 Söhne, einer geht verloren. Wer weiß, das Gleichnis, vielleicht das berühmteste Gleichnis des Neuen Testamentes, wird oft genannt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wenn man die Geschichte aber genau liest, muss man sich die Frage stellen, ob es nicht besser heißen sollte, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Oder wie andere vorschlagen, viel von meinem Material habe ich profitiert von Dr. Tim Keller und Dr. Kenneth Bailey. Ich gebe einfach meine Quellen frei, zwei herausragende Experten in dem Thema. Und die schlagen vor, dass man das vielleicht nennen könnte, das Gleichnis vom unbegreiflichen Vater. Oder Tim Keller sagt, das Gleichnis vom verschwenderischen Vater. Und alles, was wir von diesem Gleichnis lesen, aus unserem Denken, aus unserer Kultur, wird uns nicht zu dem Inhalt führen, was Jesus seinen Zuhörern an der Stelle sagen will. Wir haben, wenn wir nicht kulturell hineingenommen werden, keine Chance, das Gleichnis richtig zu verstehen. Jesus antwortet also den Frommen seiner Zeit und er stellt alle ihre Werte auf den Kopf. Alles, was sie je gedacht haben über Schuld, über Vergebung und über Gott, würde provoziert werden durch das, was er in diesem Gleichnis sagt. Ich muss euch sagen, dieses Gleichnis ist sowas von genial. In so wenigen Worten, so eine Fülle entfaltet. Mein Problem in der Vorbereitung war es zu komprimieren. Und es werden mindestens 2, vermutlich 3 Predigten nötig sein, um dieses kurze Gleichnis so richtig zu entfalten und zu begreifen. Also, fasten your seatbelt, schnallt euch an, es geht richtig los. Jesus Christus nimmt uns auf etwas mit, was unser Leben bewegen und verändern kann, denn er öffnet uns den Blick auf Gott, auf Schuld und auf Vergebung, wie vielleicht bei manchen von uns der Atem stecken bleiben wird, weil dieser Gott so ein anderer Gott ist. Die Geschichte, Gleichnis von den verlorenen Söhnen oder vom verschwenderischen Vater. Die Geschichte ist schnell erzählt. Es ist eine Familiengeschichte. Eigentlich ist es eine Tragödie. Ihr wisst ja, Drama, Tragödie, Lustspiel. Das ist eine Tragödie. Es dreht sich um eine Familie, wo gleich im ersten Satz die drei Hauptakteure der Geschichte genannt werden. Es ist ein Vater, ein älterer Sohn und ein jüngerer Sohn. Das sind die drei Akteure. Was passiert in der Geschichte? Ein Vater hat zwei Söhne. Der jüngere Sohn kommt zu seinem Vater und fordert vom Vermögen seinen Anteil, den er bekommt, und Hals über Kopf verlässt der Sohn die Familie. Er zieht in ein fernes Land, er will richtig weit weggehen. Es ist ihm wichtig, schnell muss er weg und weit muss er weg sein. Als er dann sein Vermögen verschwendet hat und pleite ist, kehrt er mit der Absicht zurück, das irgendwie wieder gut zu machen. Dass dann sein Vater, völlig untypisch für die Kultur, ihn mit offenen Armen erwartet, schockiert diesen Rückkehrer. Anschließend feiert die Familie ein riesiges Fest, sie lädt das ganze Dorf ein. Die Familie feiert aber nicht wirklich die ganze Familie, denn der ältere Bruder feiert nicht mit. Er will sich nicht mitfreuen und mitfeiern, er ist befremdet und verärgert vom Ereignis um den jüngeren Bruder. Die Geschichte endet damit, dass Vater und Sohn im Hof, drinnen wird gefeiert, die stehen im Hof, dass sie einen Dialog haben und der Vater ihn zu dem Fest einlädt. Und die Geschichte hat kein Ende. Die Bibel berichtet uns nicht, wie die Geschichte ausgeht. Das ist diese Familientragödie, die uns die nächsten Wochen begleitet und zeigen wird, wie Gottes Herz ist, was das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus wirklich meint. Sie deckt ein Stück unseres Herzens auf und sie führt uns zum Kern des Christseins. Manche Ausleger sagen, dass dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn das Evangelium im Evangelium ist. Es ist das absolute Herz, das Kernstück dessen, was Gott uns sagen will. Der Höhepunkt der Geschichte wird häufig so begriffen, dass der Höhepunkt in der Rückkehr des jüngeren Sohnes liegt. Wie der Vater da steht in großer Gnade und Barmherzigkeit und der Sohn reuig zurückkehrt, wobei wir das beim nächsten Mal prüfen werden, ob er wirklich reuig ist, also zurückkehrt, und dann haben die Leute gedacht und die Zuhörer standen im Umfeld, denn im Nahen Osten war das Leben immer öffentlich. Der Sohn kommt zurück, da stehen natürlich viele aus dem Dorf da und man dachte, die Zuhörer, die diese Geschichte von Jesus hören, die fangen an der Stelle an zu weinen, das Dorf ist bewegt, alles sind glücklich über die Versöhnung, die hier passiert. Aber genau das Gegenteil müssen wir uns denken, die sind wütend, hier geschieht etwas, das alle in Wut und Rage versetzt. Und es ist nicht der Höhepunkt der Geschichte. Die Rückkehr des Jüngeren ist nicht von der Architektur der Geschichte das Highlight, sondern am Ende, als der ältere Bruder nicht mitfeiern will und die Geschichte ohne einen Schluss endet, in dem Moment ist der Höhepunkt der Geschichte. Und das ganze Thema geht zurück zu den Zuhörern, denen Jesus die Geschichte erzählt, nämlich die Frommen. Die Frommen. So müssten wir von Anfang an, wenn wir in diese Geschichte nun einarbeiten, den älteren Bruder mit im Augenwinkel haben. Das ist eine ganz wichtige Bezugsadresse, die dürfen wir jetzt nicht aus dem Blick verlieren. Die Geschichte spielt in der alten Zeit in einem Dorf im Nahen Osten. Und alles, was da passiert, da ist viel Symbolik drin. Die Zuhörer von Jesus kennen sich aus in dieser Wirklichkeit und er braucht nur ganz wenige Stichworte, und sie verstehen sofort, was er meint. Bei uns ist es umgekehrt. Wir müssen richtig uns reindenken und Hintergrundinformationen ausgraben, um diese Geschichte verstehen zu können. Da gibt es einen Satz, das könnte man sowohl im Arabischen wie im Hebräischen, nur mit zwei Worten könnte man den Sachverhalt schildern. Lukas, ein gebildeter Mann, der diesen Bericht von Jesus aufgeschrieben hat, überliefert 6 Worte. Und so ist Bedeutung bis in die Details. Warum drücken die das nicht so knapp aus, wie das üblicherweise in der Kultur gesagt werden würde? Was ist die Bedeutung von all dem? Und da sind so viele Schätze drin. Ich sage euch, das sind sicher die wichtigsten Predigten, die ich in den letzten 3 Jahren hier gehalten habe, die nächsten. Und es sind die, die mich am stärksten begeistern, weil die den Blick auf Gott zu öffnen. So, das Ganze beginnt nun mit der Forderung des jüngeren Sohnes. Wir werden uns jetzt im Detail diese Forderung anschauen, werden in das Herz des Jüngeren einen Blick nehmen und dann auch in das Herz des älteren Sohnes einen Blick nehmen. Was machen die da? Was bewegt die da? Dann werden wir noch einen Blick auf den Vater und seine Reaktion werfen und so den Ball ins Spiel bringen. Beim nächsten Mal geht's dann vertieft weiter und Ende des Monats dann noch eine dritte Runde dazu. Fangen wir mit der Forderung an und schauen uns den ersten Teil des Textes an. Nochmal das Umfeld. Es nahten sich aber zu ihm alles Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er aber sprach zu ihnen dieses Gleichnis. Verlorenes Schaf, verlorenes Geldstück und jetzt verlorener Sohn. Er sprach aber, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Gottes Wort für diesen Morgen. In der alten Zeit war es so gewesen, dass das Erbe erst verteilt wurde, als der Vater gestorben war. Bevor der Vater starb, wurde das Erbe nicht geteilt. Das war ein Grundsatz. Und der Grundsatz in dieser Kultur war, der älteste Sohn bekommt das Doppelte von dem, was alle anderen erbberechtigten Personen erhalten. Wir haben in dieser Geschichte 2 erbberechtigte Personen, den älteren und den jüngeren Sohn. Das heißt, der Jüngere würde 1/3 vom Erbe bekommen und der Ältere 2/3. Allerdings war es damals in der Welt nicht so, dass man ein Erbe bekommen hat, es genommen hat und dann damit gemacht hat, was man wollte, sondern in dieser Kultur lebte die Großfamilie zusammen, die Sippe zusammen. Und auch das Vermögen war das Vermögen der Sippe. Im Erben bekamen sie das Eigentumsrecht übertragen, aber nicht das Verkaufsrecht. Ganz wichtiger Gedanke. Sie bekommen die Möglichkeit, das Eigentum daran zu haben, aber sie konnten es nicht so ohne weiteres verkaufen. Der Kerngedanke ist aber, vererbt wird erst nach dem Tod des Vaters. Die Forderung also des jüngeren Sohnes hat alle, die das gehört haben, verblüfft, weil das Erbe nicht zur Verteilung anstand. Der Vater war noch nicht gestorben. Das hat jeder gewusst, das haben die Zuhörer bei Jesus gewusst und das haben alle in der Geschichte gewusst, in diesem orientalischen Dorf. Das war klar. Was bedeutet nun diese Aussage, wenn der jüngere Sohn kommt und sagt, gib mir meinen Teil vom Vermögen, der mir zufällt? Professor Bailey schreibt, der 60 Jahre in dieser Kultur gelebt hat und in vielen nahöstlichen Dörfern im Libanon und in der arabischen Welt und in der jüdischen Welt diese Geschichte gepredigt hat. Und er hat es richtig getestet, schreibt er. Er saß da mit so einer Dorfsippe zusammen, erzählt ihnen die Geschichte und dann die Forderung des Sohnes. Er sagt, die Leute sind von den Stühlen aufgesprungen, die haben sich aufgeregt, die haben dagegen gepoltert. Das ist ein Unding. Warum? Weil der jüngere Sohn mit dieser Bitte Folgendes zum Ausdruck bringt, schreibt Bailey. Diese Bitte bedeutet, dass er sich wünscht, dass sein Vater stirbt. So beginnt die Geschichte. Der jüngere Sohn sagt zu seinem Vater, ich wünsche mir, dass du nicht mehr lebst. Ich will, dass du weg bist. Ich will dich nicht mehr. Diese Forderung allein ist eine enorme Form der Auflehnung und Rebellion. Der Sohn will den Tod des Vaters, weil das Ganze im Rahmen der Großfamilie, der Sippe abläuft, wird deutlich, dass ihm seine Familie völlig gleichgültig ist. Wie es den anderen danach geht, interessiert ihn kein Stück. Ihn treibt ein total selbstsüchtiger, selbstzentrierter Stolz an. Er drückt alle anderen von ihm weg. Weiß nicht, wenn er unsere Sprache gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt, zum Teufel mit dem Rest von euch, ihr interessiert mich nicht. Die Familie würde auseinandergerissen werden und sie würde wirtschaftlich belastet. 1/3 vom Vermögen geht weg. Das würde die ganze Familie treffen und ihre Existenz und ihre Grundlage. Spannend ist, dass er mit dieser Forderung nach jüdischem Recht das Gesetz nicht übertritt. Es gab eine Form im jüdischen Recht, dass ein vorgezogenes Erbe stattfinden konnte unter bestimmten Bedingungen. Dass er also jetzt hier sich hinstellt und sagt, gib mir meinen Teil vom Vermögen, das ist noch nicht der ganz kritische Punkt. Er übertritt nicht das Gesetz, er bleibt im Rahmen dessen, was das Gesetz fordert. Aber diese Bitte zerstört die Beziehung zu seinem Vater. Er bricht das Herz seines Vaters. Und das ist das Wichtige zu begreifen, dass in dieser Forderung er die Beziehung zu seinem Vater zerbricht. Und da kann sich jeder reindenken, hätten wir Kinder, oder wir haben ja viele von uns auch Kinder, wenn die zu uns kommen und sagen, ich wünschte, du wärst tot, dann könnte ich dein komplettes Erbe antreten. Das ist nicht beziehungsfördernd, oder? Das hilft nicht wirklich weiter. Probiert's mal heute Mittag aus, einfach so zum Scherz, aber guckt, dass ihr gleich was. Das kann richtig den Haussegen schief machen. Aber für uns, auch von der geistlichen Bedeutung, die drinsteckt, auf die ich gleich komme, mit der Forderung, die der Jüngere hier ausspricht, übertritt er nicht das Gesetz, sondern er zerstört die Beziehung zu seinem Vater und seiner Familie. Aber das scheint ihm völlig gleichgültig zu sein. Offenbar hat er kein Vertrauen mehr in den Vater und in die Familie, wie das in der Kultur üblich war. Er will sein Leben selbst in die Hand nehmen. Man macht ja eigentlich was Interessantes mit der Forderung. Er verlangt die Privilegien der Familie, die mit dem Vermögen kommen, lehnt aber die Verantwortung ab. Ich sage den Satz nochmal, das ist ein zentraler Satz, ein sehr interessanter Satz. Er verlangt die Privilegien der Familie, die durch das Vermögen kommen, lehnt aber die Verantwortung ab, die mit dem Vermögen kommt. Was meint das? Der Text vermeidet das Wort Erbe. Wenn ihr das im Griechischen lest, aber auch in den deutschen Übersetzungen, die schriftnah sind vom Urtext, werdet ihr entdecken, da steht nicht die Vokabel Erbe. Denn Erbe bedeutet in dieser Zeit, dass er die Verantwortung für die Verwaltung des Besitzes der Großfamilie übernimmt. Wer das Erbe antritt, übernimmt die Verantwortung für die Großfamilie. Er erklärt sich bereit, in Konflikten zu schlichten, die Ehre der Familie zu verteidigen, den Besitz der Sippe zu vermehren und die Großfamilie öffentlich zu vertreten. Alles das will der Jüngere nicht. Er will die Privilegien haben, die durch das Vermögen kommen. Dieser Reichtum, diese Freiheit, diese Möglichkeit, ein Leben zu gestalten, wie ich es will, das will er. Er will nicht die Verantwortung des Vermögens übernehmen. Dieses Vermögen zu der Zeit, müsst ihr euch vorstellen, das war ja nicht in Geldsummen oder in Aktienpaketen oder irgendwie angelegt. Das Vermögen zu der Zeit in so einer Sippe, das waren Ländereien und Gebäude und die Gegenstände in den Gebäuden. Das heißt, wenn der Vater sein Erbe teilt, dann ist irgendwie ein Landgut, Liegenschaften sind irgendwie jetzt aufzuteilen. Das kann man nicht so schnell zu Geld machen. Ich weiß nicht, ob ihr je schon in der Lage wart, einen großen Grundbesitz in kürzester Zeit zu Geld machen zu müssen. Je kürzer die Zeit, je größer ist der Verlust. Man muss das richtig unter Wert verschleudern. Man kriegt es, wenn man unter Zeitdruck steht, nicht zu einem fairen und guten Preis in der Regel weg. Aber dieser junge Mann, der will ja weg von zu Hause. Die Geschichte sagt uns, sobald er das Erbe hatte, den Teil des Vermögens, jetzt merken wir, warum das so formuliert ist, sobald er den Teil des Vermögens hat, will er das schnell zu Geld machen und schnell weg. Das heißt, er wird die Leistung und das Erbe der Familie, den Besitz der Familie, wird er ruinieren müssen zu einem Teil, um überhaupt an dieses Geld herankommen zu können. Und Ausleger weisen darauf hin und sagen, es ist doch interessant, dass er das Bleibende, das, was die Existenz und den Ruf und die Stellung der Familie in der Kultur gesichert hat, dass er das Bleibende eintauscht gegen das schnell Vergängliche. Und buchstäblich geht ja die Geschichte so weiter. Er macht es irgendwie flüssig und dann bringt er das in kurzer Zeit durch. Das Bleibende, das was mal etwas begründet hat, was Identität und Existenz gesichert hat, entschwindet in kürzester Zeit. Und hier können wir so den ersten kurzen Moment der Übertragung machen. Was sagt Jesus seinen Zuhörern und was sagt er auch uns in dieser Ouvertüre der Geschichte? Jesus sagt, dass die Menschheit Gott gegenüber in einer gewissen Gleichgültigkeit lebt. Dieser jüngere Sohn, den interessiert nicht, wie es dem Vater geht und dem interessiert es nicht, was es mit dem Vater macht und mit der Familie macht Und der interessiert auch nicht, wie die Lebensform der Familie ist. Der will einfach nur weg. Er hat eine Gleichgültigkeit und Herzenskälte. Und sein Wunsch ist, der Wunsch in der Forderung, der Vater soll tot sein. Und die Übertragung heißt, für viele Menschen unserer Gesellschaft ist Gott sowas von gleichgültig, das gibt's gar nicht. Und ihr eigentlicher Wunsch im Herzen ist eigentlich, Gott möge tot sein. Wenn der Alte endlich mal weg wäre, dass immer das Fromme, immer das Religiöse unsere Gesellschaft noch mitprägt, wenn wir endlich diesen Gott mal loswerden würden. Und gab es nicht in den 60er Jahren viele Bücher von schlauen Soziologen und Pädagogen und Psychologen, die gesagt haben, in den 90ern wird keiner mehr von Gott reden. War es nicht Voltaire, dieser Spötter gewesen, der in Genf in seinem Haus gesagt hat, in 100, 150 Jahren wird niemand mehr vom Christentum reden? War nicht Nietzsche der gewesen, der gesagt hat, Gott ist tot? Der Wunsch, dass dieser Gott tot ist, ist Teil unserer Existenz als Menschheit. Wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei, ist eine Formulierung, die das Neue Testament da mal aufnimmt. Da ist eine Gleichgültigkeit und die wird gesteigert, Gott möge doch tot sein. Aber wir würden gerne alles von ihm übernehmen. Wir hätten gerne die Privilegien des Menschseins und des Lebens in dieser Welt und des Nutzens dieser Ressourcen. Wir wollen den Vater nicht, aber das, was des Vaters ist. Das erinnert mich an den Garten Eden. Als ich das gelesen habe, dachte, was war die Versuche im Garten Eden, wo der Teufel in Form einer Schlange kommt und sagt, an dem Tag, wo ihr von dem Baum esst, boah, da werdet ihr erkennen, was gut und böse ist und ihr werdet sein wie Gott. Ich will Gott nicht, ich will selber Gott sein. Eine der tiefsten Nöte des Menschen in der ganzen Geschichte der Menschheit. Und dann die Konsequenz daraus, wir tauschen das Beständige, das Wertvolle, das Bleibende gegen das kurzfristig Nette, aber Vergängliche. Sagen wir mal, die erste kurze Übertragung, der jüngere Sohn. Aber wir haben gesagt, wir müssen im Augenwinkel den älteren Sohn halten. Der ist das eigentliche Thema der Geschichte. Beim Jüngeren ist man zu schnell und viel Identifikation und Nachdenken. Der Ältere, der muss in unseren Blickwinkel. Der ist der Entscheidende. Von sich selbst sagt der Ältere am Ende der Geschichte, dass er niemals ein Gebot des Vaters übertreten hat und ihm immer gedient hat. Das ist ein richtig guter Christ. Hä? Ich war immer da, ich habe bei den Predigten Notizen gemacht, ich habe immer meinen Zehnten gegeben, ich war an allen drei Gebetsabenden da, ich habe beim Putzdienst mich noch nie gedrückt, ich bin immer, alle können auf mich zählen. Und das sagt ja nicht ein anderer über ihn. Der Typ ist ja speziell. Ne? Der sagt ja nachher, was euch das schon mal aufgefallen ist, als er mit seinem Vater diskutiert am Ende der Geschichte, der sein Geld mit Huren durchgebracht hat. Woher weiß der das eigentlich? Woher weiß ich, dass das nicht eine Verleumdung ist? Ich treffe hier auf einen Typen, der offensichtlich von sich richtig gut überzeugt ist. Ich habe alle deine Gebote gehalten. Ich habe immer gemacht, was von mir gefordert war. Ich bin der Gute. Ich bin der Gute. Der ist der Schlechte. Diese Haltung begegnen wir ihm. Er ist der gehorsame Sohn und er ist der Erstgeborene. Aber jetzt müssen wir wieder reingucken. Wir kriegen das nicht mit, wenn wir die historischen Kontexte nicht genau betrachten. Erstens ist es wichtig zu wissen, dass dieser ältere Sohn diesen Disput zwischen Vater und jüngeren Sohn mitbekommen hat. Im orientalischen Dorf der alten Welt geht die Information schneller durch als auf dem Eichwald im Dorf. Schurwald im Dorf. Es geht schneller, als die besten Klatschweiber das vermitteln können. Im Orient ist es so, die historischen Berichte sagen uns, wenn einer auf der Gegenseite sitzt und da gibt es eine private Unterredung in einem Haushalt, dass irgendwann der von der Gegenseite sich in diese Unterredung einschaltet. Der hat alles mitbekommen und dann diskutiert er mit. Im Orient war es so gewesen, dass alle miteinander palavern. Kommt ihr heute in die arabische Welt, in den Mittleren Osten, ihr werdet es erleben. Das ist eine ganz andere Kultur. Als ich in Indien zum Beispiel war und Zug gefahren bin, da sind die Züge so voll und die Leute reden miteinander, obwohl die sich nicht kennen. Würde es in Deutschland nie geben. Und im Orient ist es noch alles gesteigert. Die Griechen, die sind da so in Anlehnung, aber sie ist noch ein Stück weg vom Orient. Da ist es noch intensiver. Das heißt, dieser ältere Sohn kennt den ganzen Vorfall, aber er weigert sich als Mediator zwischen jüngeren Sohn und Vater sich einzuschalten. Das war ein Moment, wieso, was ist da los? Wieso Mediator? In der Welt war es so, wenn es einen Streit gab, brauchte es immer einen Mediator. Die beiden streitenden Parteien würden sich nie direkt selbst zum Gespräch treffen und es miteinander klären, weil es für sie einen unsagbaren Gesichtsverlust bedeutet. Es brauchte immer einen Mediator, der so eine Pendeldiplomatie betrieben hat, wie die Frau Merkel das zuweilen macht bei solchen Treffen, und dann hier im Hinterzimmer und da im Vorderzimmer immer geredet, bis es eine Lösung gibt, wo alle zustimmen können, ohne dass sie ihr Gesicht verlieren. In der Kultur war es so gewesen, dass das Dorf vom älteren Sohn der Familie oder dem ältesten Sohn der Familie diese Rolle erwarten würde. Er sollte der Mediator sein in diesem Streit zwischen jüngeren Sohn und älteren Sohn. Aber unser Mann schweigt. Er will seine heilige, der Sippe entsprechenden, der Großfamilie, der Dorfgepflogenheit entsprechende Aufgabe nicht wahrnehmen. Aus irgendeinem Grund hat dieser Kerl kein sonderliches Interesse an der Versöhnung zwischen dem Vater und dem jüngeren Sohn. Selbst wenn er seinen jüngeren Bruder hassen würde, würde die Dorfgesellschaft von ihm erwarten, dass er die Versöhnung aus Liebe zum Vater versucht zu erzeugen, indem er die Mediatorenrolle übernimmt. Aber seine Verweigerung macht deutlich, dass auch in seinem Verhältnis zum Vater irgendetwas gestört ist. Was ist los mit dem Kerl? Es gibt einige Ausleger, die aus dem Kontext heraus die Möglichkeit nahelegen und sagen, vielleicht ist der jüngere Sohn so erpicht darauf, endlich von zu Hause wegzukommen und so weit wie möglich wegzukommen, wegen dem älteren Bruder. Wir müssen wissen aus der Kultur, dass wenn der Vater sterben würde, dass der ältere Bruder die Rolle des Patriarchen übernimmt und er wäre der, der in der Sippe das Sagen hätte. Und vielleicht hat der jüngere Sohn gesagt, alles nur das nicht. Und hat seinen Kopf verloren und sich zu diesen Schritten entschlossen. Und die Frage, die wir jetzt stellen müssen, ist, was ist mit den Söhnen los? Ich meine, das ist ja eine Familiengeschichte, also die hat es ja schon mal in sich. Beim Erben geht es ja immer zur Sache, das kennt ihr ja auch. Aber hier, die haben ja ein richtiges Problem. Was ist hier los in der Familie? Um zu begreifen, was hier los ist, will ich euch auf einen kleinen intellektuellen Ausflug mitnehmen zu Augustinus. Augustinus ist einer der bedeutendsten Autoren und geistlichen Lehrer der frühen Zeit. Augustinus hat eine Biografie geschrieben, die heißt Bekenntnisse, die wird bis heute gelesen. Es ist vielleicht die bedeutendste Biografie seiner Epoche. Und Augustinus geht auf diese Situation ein und stellt eine Theorie auf, die ich euch gerne mal darlegen will. Augustinus beginnt mit einer Beobachtung. Ich lese die mal kurz. Jemand beging einen Mord. Warum wohl? Er liebte des Ermordeten Weib oder Gut, er wollte rauben, um zu leben, fürchtete Schaden von dem, den er erschlug, oder dürstete nach Rache. Augustinus fährt dann fort und sagt, sogar ein Mörder mordet, weil er etwas liebt. Er liebt die Romanze mit der anderen Frau, oder das Vermögen dessen, den er ermordet, oder er liebt seinen eigenen Ruf, oder etwas anderes zu sehr. Augustinus stellt die Theorie auf und sagt, da ist eine ungesunde Liebe, die in das Leben eines Menschen kommen kann, die zu einem aus den Fugen geratenen Liebe, zu einer aus den Fugen geratenen Liebe werden kann und werden wird. Er liebt etwas zu sehr, deshalb wird er zum Mörder. Und diese Liebe entstellt unser Herz, sie wird eine ungesunde Liebe. Ich werde es gleich mit dem Gleichnis noch in Verbindung bringen. Aber wir kennen das aus anderen Bezügen. Zum Beispiel gibt es ein Buch, das sehr erfolgreich in Deutschland ist, das heißt, wenn Frauen zu sehr lieben. Und in dem Buch geht es darum, zu sehr zu lieben, in der Bedeutung, sich für einen Menschen bis zur Selbstaufgabe zu verzehren und diese Besessenheit mit Liebe gleichzusetzen. Etwas bekommt in meinem Leben eine Rolle, eine Funktion, eine Bedeutung, dass ich mein Heil, mein Glück, mein Wohlbefinden davon abhängig mache. Mütter stehen in der Gefahr, diese aus den Fugen geratende Liebe, diese ungesunde Liebe zu ihren Kindern zu leben. Sie machen ihr eigenes Glück, ihr eigenes Wohl, ihre eigene Zufriedenheit davon abhängig, dass es den Kindern gut geht. Oder manche Paare machen mit ihrem Partner genau diese Geschichte. Das, was wir lieben, soll uns geben, was wir ersehen. Und dann fange ich an, den Partner zu lieben. Und die Liebe gerät aus den Fugen. Und dieser Partner ist auf einmal der, der dafür verantwortlich ist, dass es mir gut geht, dass ich Glück empfinde, dass ich Freiheit habe, dass eine Zufriedenheit in meinem Leben ist, dass eine Lebensfreude da ist, dass ich Bedeutung finde, dass ich Wert habe. Die Liebe, die der Partner mir entgegenbringt, soll mir diese Inhalte vermitteln. Ich beginne etwas zu sehr zu lieben. Manche lieben die Erfolge ihres Lebens zu sehr. Sie verschreiben ihr Leben ihrer beruflichen Karriere und ihr Traum ist, wenn ich diese Position erreicht habe, wenn ich diese Gehaltsstufe habe, wenn ich diesen Dienstwagen habe, dann geht's mir gut. Dann werden die anderen mir auf die Schulter klopfen und sagen, du hast es geschafft, jetzt hast du es erreicht. Dann wird mein Wert richtig unterstrichen sein. Dann werden andere erkennen, wer ich wirklich bin. Und man erwartet von dem beruflichen Erfolg diesen inneren Gewinn. Und das kann man auf alles übertragen. Wenn man etwas zu sehr liebt, bekommt es zerstörerische Kraft für unser Herz. Wir suchen dann den Frieden, das Glück, das Heil in Dingen, in Menschen oder in Erfolgen, die wir lieben. Der junge Mann in dem Gleichnis hat mit dem Vater die ganze Zeit gelebt. Vielleicht war er dem Vater sogar gehorsam, aber eins ist klar. Er hat den Vater nicht geliebt. Was er letztendlich liebte, waren die Dinge des Vaters. Und jetzt will er die Dinge des Vaters, diesen Besitz, diesen Ruf der Familie, dieses Vermögen, der Einfluss, soll ihm Unabhängigkeit geben, Freiheit, Wohlstand, Zukunft, selbstbestimmtes Leben. Er will die Dinge des Vaters, um tiefste Bedürfnisse seines Lebens zu stillen. Aber er will nicht den Vater. Sein Herz richtet sich an diesem Wohlstand, an der Bequemlichkeit, an der Freiheit und dem Status aus, den die Dinge des Vaters bringen. Das liebt er. Sein Vater wird dabei nur Mittel zum Zweck. Aber seine Geduld ist jetzt zu Ende. Jesus steigt mit uns in die Geschichte ein, da ist die Geduld dieses jungen Mannes zu Ende. Es reicht. Ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, aber ich will die Dinge haben, die du hast. Damit die Träume meines Lebens, die Sehnsüchte meines Lebens, die Wünsche meines Lebens, die tiefste Sehnsucht, die mich begleitet, dass die gestillt wird. Dass diese Forderung seinem Vater das Messer in die Brust jagt, ist ihm völlig egal. Wenn man zu sehr liebt, wenn man das Falsche liebt, wird einem vieles egal. Und man ruiniert am Ende seine eigene Seele, wird uns die Geschichte sagen. Aber hier gerät Liebe aus den Fugen. Werfen wir mal kurz im Blick auf dieses Kriterium mal rüber unseren Blick zu dem älteren Sohn. Das ist die Ironie der Geschichte. Oberflächlich betrachtet erscheinen die beiden Söhne ja super unterschiedlich. Der eine, der völlig entgleist, entartet, unmoralisch vielleicht lebt. Und dann der andere, ach, der ist richtig gut, der gehorcht immer, der macht alles. Der ist immer verfügbar, der gehorsame, brave. Aber am Ende der Geschichte ist der brave Sohn rasend vor Wut über seinen Vater und er demütigt ihn, das werden wir später in der Predigtreihe sehen, er demütigt seinen Vater, indem er nicht am Fest teilnimmt. Auch er fragt nicht, was das Herz des Vaters froh macht. Auch er hat kein Interesse am Herzen des Vaters. Er sagt hier, du, das Mastkalb gibst du dem? Er ist auch bei den Dingen und hat ein ganz besonderes Verhältnis zu den Dingen. Wie gesagt, sehen wir später. Wir erkennen, dass er dem Vater nur gehorcht, um die Dinge des Vaters zu erhalten, nicht weil er seinen Vater liebt. Beide Söhne lieben die Dinge des Vaters, nicht den Vater. Und wenn so ein gehorsamer, toller Christ, der alle Gebote gehalten hat und immer da war und an allen drei Gebetsabenden mitgebetet hat und füllt es ein, wie ihr das wollt, wenn der dann nicht bekommt, was er denkt, dass er verdient hat, dann kommt Wut in sein Leben. Das habe ich aber verdient. Wieso kommt jetzt die Krankheit in mein Leben? Das habe ich aber nicht verdient. Wieso ist mein Arbeitsplatz gekündigt? Das habe ich nicht verdient. So viele Jahre bin ich treu in den Gottesdienst gegangen. So viele Jahre spende ich. So viele Jahre arbeite ich mit. Und jetzt trifft mich dieses Leid. Gott, wo bist du jetzt? Das habe ich nicht verdient. Spürt ihr? Und diese Haltung, dieses Gutsein, bringt eine riesen Aggression in das Leben dieses älteren Sohnes. Was Jesus uns damit sagt, ist Folgendes. Ganz egal, ob wir ohne Gott in dieser Welt nach unseren eigenen Vorstellungen leben, quasi vom Typ jüngerer Sohn sind, oder ob wir moralisch perfekte christliche Leute vom Typ älterer Sohn sind, wir tragen alle das gleiche Problem in uns, diagnostiziert Jesus hier in diesem Gleichnis. Der sagt zu uns allen Zuhörern, und wir stellen uns jetzt mal zu diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, wir stellen uns dazu, und er sagt diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, er redet ja nicht zu den Sündern. Hier redet er jetzt speziell zu der frommen Truppe und sagt, ihr liebt die Dinge, die Gott gibt und die ihr durch Gott erlangt, mehr als Gott. Ihr liebt die Dinge des Vaters mehr als den Vater. Augustinus nennt das ungesunde Liebe. In der Bibel wird sowas als Götzen beschrieben. Dinge bekommen den Platz Gottes in unserem Leben und werden zu Götzen. Ein Beispiel. Stell dir eine Frau vor, die einen Ehemann hat, der viele Stunden jede Woche mit einer anderen Frau zusammen ist und mit ihr alle Fragen und Probleme des Lebens bespricht. Der geht mit dieser Frau auf Reisen, er denkt beständig über diese Frau nach und redet über sie, wo er auch ist. Schließlich konfrontiert ihn seine Frau und sagt, sag mal, was machst du da mit der anderen Frau? Und dann antwortet der Mann, was ist dein Problem? Ich habe dich geheiratet, ich bezahle die Miete, ich erfülle alle meine Pflichten in der Familie. Wenn mich jemand fragt, dann bekenne ich mich offen dazu. Ja, du bist meine Ehefrau. Warum regst du dich so auf? Die Frau wird richtigerweise antworten, dass das wohl alles sachlich stimmt, aber sein Herz und seine Gedanken von einer anderen Person erobert sind. Und das ist der Gedanke. Das ist der Gedanke beim älteren Sohn. Wir folgen den Regeln, aber unser Herz und unsere Leidenschaft gehört etwas anderem. Unser Herz und unsere Leidenschaft ist bei unserer Karriere, bei dem, was wir besitzen, bei unserem guten Ruf, bei unserem Geld, bei unseren Kindern, bei der sozialen Anerkennung oder was auch immer. Das, was die Kontrolle über unser Herz gewinnt, ist das, was wir als Wichtigstes erachten für das Glück unseres Lebens. Der ältere Sohn erwartet das Glück des Lebens durch die Dinge des Vaters und nicht durch den Vater. Und der jüngere Sohn, der erwartet das Glück und die Freiheit seines Lebens auch durch die Dinge des Vaters, nicht durch den Vater. Und daraus lernen wir zwei Dinge. Erstens, man kann vom Vater richtig distanziert sein, indem man richtig schlecht ist, richtig unmoralisch. Diese Leute kennen wir, die können wir benennen. So eine Freikirche, die hat da auch ihre Kategorien. Das können wir ganz klar auf den Punkt bringen. Gar kein Problem für uns. Das Zweite, was wir lernen, heißt, wir können richtig Distanz vom Vater haben, indem wir so richtig gut sind. Wir können vom Vater im Himmel getrennt sein, indem wir richtig schlecht sind. Wir können genauso vom Vater getrennt sein, indem wir richtig gut sind. Das ist das Erschreckende an dieser Geschichte, das Erschreckende, was Jesus an dieser Stelle den Zuhörern sagt. Das Evangelium heißt nicht gut sein, weil wir das Schlechtsein vermeiden wollen. Das Evangelium ist ein dritter Weg, es ist was ganz anderes. Und das wollen wir begreifen in diesen nächsten Wochen ganz neu. Und nur so verstehen wir, wer Gott ist. Zum Schluss möchte ich mit euch noch den Blick auf den Vater werfen. Lukas 15, im 12. Vers, den zweiten Teil. Und da heißt es ganz schlicht, und er teilte ihnen die Habe. Und er teilte ihnen die Habe. Die Forderung des jüngeren Bruders hat die Zuhörerschaft von Jesus schockiert. Die Leute, die waren echt, als sie das gehört haben, die waren schockiert. Aber die Reaktion des Patriarchen hat sie noch mehr schockiert. In dieser patriarchalen Gesellschaft wurde erwartet, dass älteren und höher gestellten Persönlichkeiten Respekt und Wertschätzung entgegengebracht wird. Diese Bitte ist so ein frecher, tiefer Ausdruck der Respektlosigkeit, dass in dem Dorf, in diesem orientalischen Dorf, man erwartet hätte, dass der Vater den Sohn verstößt und mit körperlicher Gewalt aus dem Dorf wirft. Dass der Vater hingeht und es hier schlicht heißt, er teilte ihnen die Habe, ist eine Reaktion, die völlig untypisch und schockierend ist für die Zuhörer. Das hat niemand erwartet. Was ist hier los? Erstens ist interessant zu hören, dass nicht der jüngere Sohn seinen Anteil bekommt, den er will, sondern hier heißt es, der Vater teilt die Habe. Beide kriegen. Beide bekommen das Eigentumsrecht. Das Verkaufsrecht ist ja, das haben wir am Anfang gehabt, der kritische Punkt, der jüngere Sohn nimmt sich noch das Verkaufsrecht. Aber beide erben, beide bekommen. Für Habe steht im griechischen Text die Vokabel Bios, kennt ihr aus Biologie zum Beispiel, das heißt Leben. Der Vater teilt für seine beiden Söhne, die in Distanz zu ihm leben, sein Leben. Warum macht der Vater das? Warum reagiert dieser orientalische Patriarch nicht so, wie man es erwarten würde? Wenn wir die Geschichte als Ganzes uns anschauen, wird es uns deutlich. Wenn der Vater mit Bitterkeit und Rauswurf und weiterer Ablehnung reagiert, wird jede Möglichkeit genommen, dass es je zu einer Versöhnung kommt. Wenn der Patriarch tut, was ihm zusteht, ist die Tür zur Versöhnung zugeschlagen. Sein Herz würde sich verhärten, eine Wiederherstellung würde es nie geben. Hier in dieser Geschichte sagt Jesus, dass der Vater den Schmerz und das Leid, das der Sohn verursacht, ganz auf sich nimmt, dass er eine Haltung der Demut annimmt, anstatt sich zu revanchieren oder auf sein Recht zu bestehen. Und dadurch hält er die Tür zur Versöhnung offen. Und es ist Gottes Herz für uns alle. Es ist dieses unglaubliche Herz Gottes für uns alle. Normalerweise müssten wir alle rausfliegen. Ob wir super fromm sind oder ob wir super moralisch daneben sind. Eigentlich vor einem heiligen Gott, vor diesem Patriarchen, den Jesus uns in diesem Gleichnis zeigt, müssten wir alle kapitulieren. Wir haben die Dinge des Vaters gewollt, aber ihn als Person, bei vielen von uns, behaupte ich einfach mal. Und wenn ich in mein Leben gucke, sehe ich auch so vieles. Bei mir dann, weil ich ja in einem frommen Beruf bin, sind die frommen Dinge, die ich super verkaufen kann, auf einmal an der ersten Stelle und nicht Gott. Ist mir es wichtiger, eine Predigt zu halten, die ankommt? Oder ist es mir wichtiger, meinem Vater im Himmel nahe zu sein und zu sagen, was er mir aufträgt? Ganz gleich, wie die Reaktion ist. Und diese Kette kann man fortsetzen. Wenn der Vater uns gegenüber reagieren würde, wie wir es verdient haben, dann wäre die Tür zu. Dass die Tür für uns offen gehalten wird, liegt daran, dass der Vater sich demütigt. Dass der Vater dieses Leid einfach auf sich nimmt. Dass er nicht fragt, was hier richtig wäre und was man verdient hätte und was das Recht wäre. Er gibt es alles auf. Und wer dieses Herz des Vaters kennenlernt, der fängt an, Gott zu lieben. Das ist der Weg des Evangeliums, den wir noch ein Stück näher angucken werden. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Nie durch Anstrengung, nie durch Gutsein. Alle unsere Guttaten helfen uns keinen Meter. Es ist die Liebe des Vaters, die sich uns so zuwendet, die Tür einfach offen lässt. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Und dieses Geheimnis anzuschauen, in Jesus Christus dieses Geheimnis zu entdecken, das ist die Verwandlung unseres Lebens. Je mehr wir den Vater erkennen, wie er ist, je mehr wird sich unser Herz verändern. Und wenn er an der ersten Stelle unseres Lebens steht und wir unser Heil und unser Glück und unsere Versorgung, unsere Zufriedenheit und unsere Ehre und unseren Wert von ihm erwarten, dann kommen wir zu der Quelle, wo wir das wirklich bekommen können. Weißt du was, jeder andere Götze, wenn wir mal später im Jahr, wenn wir mal eine kleine Predigtreihe dazu machen, das ist total spannend. Jeder andere Götze, nehmen wir mal an, du als Mutter denkst, das Wichtigste in meinem Leben ist, dass meinen Kindern gut geht. Weißt du, dass Götzen nie vergeben können, wenn es deinen Kindern nicht gut geht und du keinen Einfluss mehr hast und das ist das Wichtigste in deinem Leben und deinen Kindern geht es total schlecht, dann hast du nur Qual jeden Tag. Du wachst morgens auf und denkst, so ein Mist, ich habe so versagt, da ist so viel Chaos, das ist so daneben. Dieser Götze kennt die Vokabel nicht Vergebung. Und weißt du was, nehmen wir noch ein anderes Beispiel, der Götze Erfolg. Du beruflich gut dabei bist, bist jung, bist intelligent, hast einen klasse Einstieg gefunden. Wenn das dein Gott ist, der wird dir so lange einen Segen schenken, solange du erfolgreich bist, solange du stark bist, solange du es kannst. Aber in dem Moment, wo irgend so ein Idiot, Entschuldigung, bis oben in der oberen Etage sagt, so, du bist 50, du passt nicht mehr in unsere Mitarbeiterstruktur. Wir ersetzen dich durch einen 28-Jährigen, der passt halt besser in unser Betriebsklima. Und dein Erfolg zu Ende ist, wirst du merken, der Götze Erfolg, der kennt keine Gnade. Der ist knallhart, der wird dich den Rest deines Lebens plagen. Der einzige Gott, der Gnade kennt, ist der Gott, den uns Jesus Christus vorstellt. Und an sein Herz zu kommen, ist das verwandelnde Geheimnis unseres Lebens. Kommen wir zum Schluss. Was wird der jüngere Sohn tun? Wird er seinen Plan durchziehen und das Herz des Vaters brechen? Wird der ältere Bruder weiter schweigen oder nicht doch am Ende irgendwie für Versöhnung sich einsetzen? Wird er dem gebrochenen Herzen seines Vaters einfach zuschauen? Was wird der Vater tun? Wird er seinen Sohn für immer verlieren, ihn nie wiedersehen? Oder wendet sich das Blatt und wird er seinen Sohn verstoßen, weil es ihm zu viel wird? Und schließlich, was wirst du tun? Wirst du die Dinge des Vaters fordern und von den Dingen des Vaters leben und den Vater übersehen und die Beziehung zum Vater nicht suchen? Bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen und mit uns ein Lied zu singen, das uns helfen kann, diesen Blick auf den Vater zu werfen, der in Jesus Christus nach 2. Korinther auf diese Erde gekommen ist. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Der Vater ist in Jesus zu sehen.